gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Aus New York, Giselle Ucker.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
Zum ersten Mal seit Jahren hat es ein Gespräch zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Unser Korrespondent für den arabischen Raum, Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Salih, sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen, wie man mit anderen Oppositionsparteien auch umgeht. Es gehe darum, die richtige Balance zu finden. In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht. Ein Beamter habe daraufhin geschossen. Der mutmaßliche Messerstecher sei verletzt ins Krankenhaus gekommen. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten am Nachmittag Hoffenheim gegen Mainz 2:0, Mönchengladbach gegen Freiburg 1:2, Bochum gegen Augsburg 1:2 und Kiel gegen St. Pauli ebenfalls 1:2. Im Moment läuft das Spiel Bayern gegen Dortmund, es steht noch 0:0. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht häufig klar oder gering bewölkt, 9 bis 4 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 18 und in Senftenberg 22 Grad. Morgen erst sonnig, danach einige Wolken mit Schauern oder Gewittern bis 24 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Sport Update.
In der Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Union zurzeit nicht zu schlagen, auch nicht vom deutschen Meister. In Leverkusen holen die Eisernen beim 0:0 einen Punkt und bleiben auch im 5. Spiel in Folge ohne Niederlage. Trainer Steffen Baumgart.
Das war heute wirklich harte Arbeit. Und da muss man auch sagen, haben wir, ich glaube, bei einer der stärksten Offensivmannschaften sehr, sehr wenig zugelassen. Hatten selbst 3 sehr gute Möglichkeiten, gehen eigentlich 1:0 in Führung. Mit einem sehr, sehr guten Kopfball, der überragend gehalten war. Und dann der Nachschuss halt aus einer Abseitsposition. Da hat man, wenn es Quäntchen hat, dann steht es da 1:0. Aber am Ende muss man sagen, die Jungs haben es überragend verteidigt, haben sich auch allem gegen gestemmt, was da war, und nehmen wir gerne mit.
Union liegt in der Tabelle auf dem 13. Platz. Leverkusen verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München nur um einen Punkt, liegt 5 Zähler hinter den Münchnern, und die treffen zur Stunde im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga auf Borussia Dortmund. Taufik Khalil ist der Reporter in München.
34 Minuten gespielt in München und noch keine Tore im Topspiel. Aber da ist manchmal zu dieser Zeit schon eine ganze Menge passiert. Da waren die Dortmunder schon in Führung oder die Bayern auch mit 4. Heute noch keine Tore, auch wenn die Münchner sich immer mehr bemühen. Da kommen sie jetzt wieder über die linke Seite, über Josip Stanisic sind sie unterwegs. Der legt den Ball ein paar Meter nach hinten auf Leon Goretzka, lässt abprallen. Leroy Sané in der Mitte schaut sehr umtriebig heute in der Mitte. Konrad Leimer rechts raus, Michael Olisse, und dann ist ein Dortmunder Fuß dazwischen, gibt eine Ecke von der rechten Seite. Also die Bayern, nachdem die Dortmunder mal auf ihr Tor geschossen haben, Julian Brandt, nach wenigen Minuten schon, sind sie aufgewacht. Da hat man sie geärgert. Jetzt wehren sie sich, aber sie treffen auch nicht ins Dortmunder Tor. Deswegen 0:0.
Mehr zu dieser Partie in gut 10 Minuten. In der zweiten Liga hat Hertha BSC den 4. Sieg in Folge verpasst. Die Berliner trennten sich von Darmstadt 98 mit 1:1. Und soweit das Sportupdate mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Tanja Sluka. Der Iran soll keine Atomwaffen produzieren. Das ist das erklärte Ziel der Gespräche, die Vertreter der USA jetzt mit der iranischen Regierung aufgenommen haben. Auf Einladung des Sultanats Oman fanden dort heute erste Verhandlungen statt zwischen dem US-Sonderbeauftragten Witkoff und dem iranischen Außenminister Araghchi. Beide sprachen aber nur mit den Vermittlern. Kommende Woche soll es weitergehen, wie Moritz Behrendt berichtet.
Am Ende kam es sogar zu einem kurzen direkten Zusammentreffen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dabei hatte die iranische Seite zuvor noch betont, dass der nötige Abstand gewahrt werde gegenüber den Vertretern eines Landes, das in der Propaganda der Islamischen Republik als großer Satan geschmäht wird. So sagte der iranische Außenminister Araghchi nach seiner Ankunft in der omanischen Hauptstadt Maskat. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Verhandlungen indirekt sind. Und aus unserer Sicht ist ebenfalls klar, es geht ausschließlich um die Nuklearfrage. Beobachtern zufolge ist die Befürchtung im Iran groß, dass die USA mit den Gesprächen weitergehende Forderungen verfolgt als nur die Aufgabe des iranischen Strebens nach der Atombombe. Die USA könnten auch eine Einstellung des iranischen Raketenprogramms verlangen, sowie ein Ende der Unterstützung für Milizen in arabischen Staaten wie die Houthi im Jemen. Diese Punkte waren im Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgeklammert. Die internationale Vereinbarung hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Seit seinem erneuten Amtseintritt übermittelt Trump eine doppelte Botschaft in Richtung Teheran. Wir bieten euch Verhandlungen an. Falls die scheitern sollten, sind wir zu einem militärischen Eingreifen bereit. Oder wie es die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, ausdrückt. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von Präsident Trump ein, oder es wird die Hölle losbrechen. Was das genau heißt, darüber rätseln wie seit Monaten die Experten. Steht ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Angriff auf den Iran bevor? Und wenn ja, was wären die militärischen Ziele? In der amerikanischen Rhetorik sind neue Phrasen aufgetaucht, sagt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Kawas. Diesmal sprechen sie von der Demontage von Infrastrukturen, das ist neu. Der Iran ist regional geschwächt, Teheran weiß das und handelt entsprechend. Und der Iran-Experte Massoud Elfaq sagt im Fernsehsender Al-Arabiya, wenn die USA sich dazu entschließen sollten, Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu starten, glaube ich nicht, dass der Iran alle diese Angriffe abwehren kann. Aber die USA könnten auch nicht alle iranischen Atomanlagen ausschalten. Daher wäre jede Militäraktion der USA taktischer Natur, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Mehr als 2 Stunden lang habe es indirekte Gespräche gegeben, vermeldet die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Danach hätten sich Witkoff und Araghchi in Gegenwart des omanischen Außenministers für einige Minuten lang direkt ausgetauscht. Es sei vereinbart worden, die Gespräche in der kommenden Woche fortzusetzen.
Moritz Behrendt berichtete. Im Nahen Osten ist weiter keine Entspannung in Sicht. Israel lässt seit Wochen keine Hilfsgüter über die Grenze in den Gazastreifen. Das Militär will seine Offensive auf große Teile des palästinensischen Gebietes ausweiten, um die islamistische Hamas zu bekämpfen und die Geiseln zu befreien. Das hat die Regierung in Tel Aviv jetzt noch einmal bekräftigt. Jan-Christoph Kitzler mit Einzelheiten.
Die israelischen Truppen rücken im Süden des Gazastreifens weiter vor. Verteidigungsminister Katz erklärte, ein großes Gebiet im Süden werde so wörtlich Teil der israelischen Sicherheitszone. Dort wurde ein militärischer Korridor errichtet, der die Städte Rafah und Khan Yunis trennt. Auch die Bewohner von Khan Yunis werden nun erneut vertrieben. Sie wurden aufgefordert, sich in Gebiete weiter westlich zu begeben. Khan Yunis war mal der zweitgrößte Ballungsraum im Gazastreifen. Während des Krieges hatten dort Hunderttausende Schutz gesucht. Es hatte aber immer wieder auch schwere israelische Luftangriffe mit vielen Toten gegeben. Israels Armee hatte zuvor erklärt, 3 aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen abgefangen zu haben. Hunderttausende Menschen wurden bereits vertrieben, seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder hochgefahren hatte. Durch das Vorgehen soll der Druck auf die Hamas und weitere Terrororganisationen erhöht werden, die noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt halten. Seit dem 2. März, also seit fast 6 Wochen, lässt Israel zudem keine Hilfsgüter in das Gebiet. Dadurch verschärft sich dort nach Angaben von Hilfsorganisationen die humanitäre Lage massiv. Eine Delegation der Hamas ist zurzeit zu Verhandlungen über eine Waffenruhe in Kairo. Die Positionen liegen aber noch weit auseinander. Eine Einigung ist nicht in Sicht.
Zölle, Gegenzölle und Rückzieher. Der politische Kurs von US-Präsident Trump hält die Welt weiter in Atem. Nachdem in den Vereinigten Staaten Sorgen laut wurden, der Zollstreit könnte eine ganze Reihe wichtiger Produkte deutlich verteuern, rudert das Weiße Haus nun noch einmal zurück. Für manche Waren soll es nun auch künftig keine Erhöhungen geben. Aus Washington berichtet Giselle Uccar.
Neben Smartphones und Computern sollen beispielsweise auch Halbleiter von den massiven Zollerhöhungen verschont bleiben. Das geht aus einem veröffentlichten Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hervor. Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt, also dem Land, dessen Warenimporte Präsident Trump inzwischen mit 145-prozentigen Strafzöllen belegt hat. Auch für die in China produzierenden US-Tech-Unternehmen selbst sind die Zollausnahmen eine gute Nachricht. Ihre Aktienkurse waren in den vergangenen Tagen an der Wall Street förmlich in den Keller gerauscht. Unternehmen wie Apple oder Nvidia haben dabei Milliarden an Wert verloren.
Umfragen zufolge sind die Menschen in Deutschland skeptisch, was sie von der künftigen Bundesregierung zu erwarten haben. Gleichzeitig wächst die Zustimmung zur AfD, obwohl im neuen Koalitionsvertrag auch verschärfte Asylregeln vorgesehen sind. Noch haben CDU und SPD den Vertrag nicht offiziell angenommen, doch der künftige Bundeskanzler Merz wird in der Asylfrage offenbar bereits aktiv und sucht das Gespräch mit Nachbarstaaten. Jim Bob Nikschas mit Einzelheiten.
Es ist einer der umstrittensten Punkte im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Künftig soll die Bundespolizei Asylsuchende schon an den Grenzen zurückweisen, damit sie gar nicht erst ins Land kommen. In Abstimmung mit den europäischen Nachbarn, heißt es. Diese Abstimmung hat offenbar bereits begonnen. CDU-Chef Friedrich Merz führe schon jetzt entsprechende Gespräche, sagte Generalsekretär Carsten Lindemann der Rheinischen Post. Er zeigte sich sicher, dass es Zurückweisungen an den Grenzen geben werde. Rechtlich sind sie jedoch umstritten, weil die EU-Staaten verpflichtet sind, Asylgesuche von Migranten zunächst zu prüfen. SPD-Chef Lars Klingbeil geht davon aus, dass die neue Bundesregierung konkrete Verabredungen mit Nachbarländern treffen wird. Er sei sich sicher, dass Merz als Kanzler gemeinsame Lösungen finden werde, hat Klingbeil der Bild-Zeitung gesagt. Unionsvertreter drängen darauf, beim Thema Migration noch vor der Sommerpause Änderungen durchzusetzen. Fraktionsvize Jens Spahn sagte der Bild, dazu sporne ihn auch ein möglicher Erfolg der AfD bei den nächsten Landtagswahlen im Osten an.
Dass die AfD die Union in Umfragen inzwischen eingeholt hat, treibt Politiker von CDU und CSU Sorgenfalten auf die Stirn. Wiederholt wurde die Brandmauer nach rechts beschworen. Unionsfraktionsvize Spahn stellt die wohl nicht in Frage. Dennoch regte er jetzt in einem Zeitungsinterview ein Stück weit das Umdenken an. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn.
Der CDU-Politiker Jens Spahn fordert die Parteien im Bundestag auf, anzuerkennen, wie viele Menschen die AfD gewählt haben. Diese sollten ernst genommen werden. Im Umgang mit der AfD rät Spahn zu einer richtigen Balance. Das heißt, sich nicht provozieren zu lassen und nicht, wie er der Bild-Zeitung sagt, über jedes Stöckchen zu springen. Der Ton im Parlament hat sich Spahn zufolge durch die Rechtsaußenpartei verändert und könnte nun noch krasser werden. Bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse empfiehlt er, die AfD zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei auch, was im Klartext heißen könnte, ihr beispielsweise den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu überlassen. Bei der Wahl der Bundestagsvizepräsidenten soll es laut Spahn bei der bisherigen Regelung bleiben. Jeder Kandidat muss eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich bringen. Das ist der AfD bisher noch nicht gelungen.
Aus Berlin berichtete Uwe Jahn.
RBB 24 Inforadio Sport. mit der Fußball-Bundesliga.
Und mit Carsten Steinmetz im Studio. Und wir gehen sofort nach München, denn dort läuft die Schlussphase der ersten Halbzeit im Topspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Taufik Khalil ist der Reporter.
Dortmund, die eigentlich nur eine Chance hatten, Julian Brandt ans Außennetz. Das war's. Die Bayern durch Kane und Sané und so weiter. Und jetzt kriegen wir angezeigt, 2 Minuten gibt es hier noch obendrauf auf diese erste Hälfte. Das waren dann eben hier diese Minuten, als Emre Can gerade auf dem Boden lag. Die Bayern am eigenen Strafraum. Hinten Konrad Leimer lässt die Kugel über die Stirn wischen. Standen hinten eigentlich sicher, bis auf 2, 3 Wackelszenen von Min-jae Kim, der da auch mal einen Zweikampf verloren hat, dann aber sich vom Boden, wie beim Sitzfußball, aufgerappelt hat und die Kugel dann wieder zurückgewonnen hat. Dann Konter über die rechte Seite, die Bayern. Ja, und dann gab es eben diese Szene unter anderem, wo der Can am Boden lag. Die Bayern in der eigenen Hälfte mit Joshua Kimmich. Weiter Schlag rüber auf Michael Olise. Hatte eine Riesenchance, als er aufs Tor von Kobel zugelaufen ist. Ball nicht reingemacht. Da steckt durch auf Harry Kane. Harry Kane rechts im Strafraum, kriegt aber einen Stoß. Und dann kann Emre Can da hinten klären. Sehr präsent, sehr körperlich stark der Kapitän der Schwarz-Gelben hier heute in München. Auch Niklas Süle sehr stark. Hat in München nicht viele Spiele gemacht, wo er sich so deutlich gezeigt hat. Doppelpass der Bayern über linke Seite Stanisic und Leroy Sané, der sehr beweglich war, aber auch wenig dabei rausgeholt hat, bis auf eine schöne Torchance, den er nicht richtig getroffen. Deswegen konnte der Kobel da rankommen. Der war trotzdem gefährlich, aber am Ende hat es nicht gereicht. Da war nicht genug Schmackes hinter. Die Bayern auf der rechten Seite. 10, 15 Meter in der Hälfte von Borussia Dortmund. Kimmich bringt den Ball zu Thomas Müller, den Raumdeuter. Mit der Hacke auf Kane. Kane Schuss und dann ist Kobel da. Und dafür hat man den Müller. Dafür braucht man den Müller. Wie er das macht, kriegt den Ball, nimmt ihn an, legt ihn mit der Ferse auf für Harry Kane. Und dann Kane mit einem ganz gefährlichen Schuss. Wieder eine Großchance für die Bayern. 10-4 Torschüsse steht da. Ich habe keine 4 Torschüsse gesehen bei Borussia Dortmund. Und ich habe auch ganz ehrlich, glaube ich, keine 10 bei Bayern München gesehen. Vielleicht 7, 8, darunter durchaus ein paar gute. Gibt nochmal eine Ecke hier in dieser ersten Hälfte. Joshua Kimmich läuft dahin, direkt da, wo die 7, 8.000 Dortmund-Fans stehen, die ihn dementsprechend freundlich auch begrüßen, wenn er da zu ihnen auf die linke Seite kommt. Und der Kimmich legt sich den Ball dahin. Alle Bayern jetzt in der Hälfte von Borussia Dortmund. Selbst Urbich ist dabei. Kimmichs Ball weit nach hinten in die Mitte. Und dann Achtung, Ball da, Kobel drauf. Schön hinten hinters Tor gespielt. War eine einstudierte Situation, hat aber zu nichts geführt. Niko Kovac pfeift nochmal auf den Händen. Dürfte nicht unzufrieden sein mit der ersten Hälfte, die der Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden genau jetzt beendet. 0-0 zwischen Bayern und Borussia Dortmund.
Und in einer Stunde hören Sie dann die Schlussphase dieses Spitzenspiels Bayern gegen Dortmund. Heute Nachmittag hat der erste FC Union seinen guten Lauf in der Bundesliga fortgesetzt, blieb auch im 5. Spiel in Folge ohne Niederlage und holte beim 0-0 in Leverkusen immerhin einen Punkt. Philipp Hofmeister über das Unentschieden der Unioner beim deutschen Meister.
Bayern 04 Leverkusen muss den nächsten Rückschlag einstecken. Und was für einen. Ein torloses Remis im Heimspiel gegen Union Berlin. Das war und ist zu wenig als Kampfansage im Titelrennen der Fußball-Bundesliga. Es dauerte gerade mal 13 Sekunden. Da hatte die Werkself die erste Chance. Frimpong traf nur das Außennetz. Der Start der Leverkusener in diese Partie war eigentlich gut. Union Berlin fing sich aber sehr, sehr schnell, erzielte durch Ilic ein Tor aus knapper Abseitsposition allerdings, überzeugte aber weiterhin mit viel Laufarbeit, mit viel Leidenschaft, machte die Räume sehr geschickt, sehr eng und ließ wenig Leverkusener Torgefahr zu. Daran änderte auch die Einwechslung von Superstar Florian Wirtz nichts mehr. Er kam nach knapp einer Stunde unter großem Beifall ins Spiel, hatte auch ein paar starke Szenen. Am torlosen Remis ändern konnte allerdings auch das Comeback von Florian Wirtz nichts mehr. Der erste FC Union Berlin verdient sich diesen Punkt in Leverkusen mit einer wirklich starken Leistung, bleibt so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Leverkusen dagegen muss den nächsten Rückschlag nach den schwachen letzten Wochen verkraften.
Ja, 0-0 in Leverkusen. Union-Kapitän Christopher Trimmel war mit diesem Ergebnis sehr zufrieden.
Ich glaube, wir haben speziell defensiv natürlich sehr gut verteidigt, waren aggressiv, zweikampfstark. Klar haben wir mit dem Ball die ein oder andere Situation, die wir besser ausspielen müssen, mutiger sein müssen, aber das gehört zum Abstiegskampf dazu, dass man auch mit langen Bällen agiert. Trotzdem sind wir natürlich sehr zufrieden.
Der Union hat einen richtig guten Lauf in der Bundesliga. Aus den letzten 5 Spielen hat das Team um Christopher Trimmel starke 11 Punkte geholt.
Wir haben uns eingeschworen vor dieser Serie schon, dass im Abstiegskampf um gewisse Dinge geht, die man vielleicht am Anfang der Saison nicht zur Hand habt. Wir haben defensiver Stabilität in die Mannschaft gebracht. Das war, glaube ich, auch wichtig in der Phase. Dass es dann so läuft, ist natürlich auch überraschend, weil am Ende war man schon ein bisschen zu unkonstant. Und freue mich natürlich sehr, dass das jetzt über so viele Spiele schon hält.
Die Bundesliga geht kurz vor Saisonende in die heiße Phase. Das gilt auch für den Kampf um die Europapokalplätze. In Mönchengladbach trafen zwei Kandidaten für die europäischen Wettbewerber aufeinander. Die Borussia empfing den SC Freiburg und musste sich den Gästen 1-2 geschlagen geben. Tim Wichmann über den Freiburger Erfolg in Mönchengladbach.
Freiburg drohte zu verzweifeln am 19-jährigen Ersatzkeeper der Gladbacher. Thiago Pereira Cardoso hielt der Borussia mit teils herausragenden Paraden lange einen Punkt fest. Doch auch die Breisgauer hatten noch einen Teenager in der Hinterhand. Der eingewechselte Johan Mansambi köpfte in der 90. Minute ein zu seinem ersten Bundesligator und zum Sieg im direkten Duell der Europapokalaspiranten. Durch den schiebt sich Freiburg in der Tabelle vorbei an den Gladbachern auf Rang 6 und bis auf 3 Punkte ran an die Champions League Plätze. Die zu erreichen ist für Gladbach zwar weiter möglich, scheint nach der zweiten insgesamt schwachen Offensivvorstellung aber deutlich unwahrscheinlicher.
Bittere Niederlage für die Gladbacher um einen frustrierten Stürmer Tim Kleindienst.
Was heißt Frust? Also ich glaube, so am Ende hast du verdient verloren. Wir waren nicht gut genug, um Freiburg gefährlich hätten werden können. Es hat irgendwie wieder so ein bisschen so ein kleiner Faden wie aus dem St. Pauli-Spiel. Es war besser, aber trotzdem hat uns so die Durchschlagskraft gefehlt. Wir hatten nicht so viel Offensivaktion. Ja, es ist halt einfach bitter. Was soll man sagen? Wenn du am Ende verdient verloren hast, dann brauchst du nicht hinstellen und sagen, da und da und da hat es dran gelegen.
Tim Kleindienst, gebürtiger Brandenburger. Abstiegskampf war angesagt im Kellerduell Holstein-Kiel gegen den FC St. Pauli. Die Kieler wollten mit 3 Punkten eventuell den letzten Tabellenplatz verlassen und die Hamburger mit in den Abstiegskampf hineinziehen. Aber es kam ganz anders. Die Gäste siegten 2-1. Lars Pegelow über den Auswärtserfolg von St. Pauli und die große Ernüchterung bei den Gastgebern.
Riesenenttäuschung im Kieler Holstein-Stadion. Nicht nur über die Niederlage gegen den FC St. Pauli, sondern auch, weil die meisten Störche-Fans nach diesem 1-2 nur ein Gefühl haben konnten. Das war es dann wohl bald mit der Bundesliga. Ein unglückliches Eigentor von Max Geschwill in der zweiten Minute der Nachspielzeit entschied die Partie. Eine zähe Partie, in der schlusslich Kiel zunächst durch Alexander Bernhardsson in Führung gegangen war und die reiferen St. Paulianer durch Daniel Sinani zum Ausgleich kamen. Kiel muss mehr denn je mit der zweiten Liga planen. St. Pauli hat einen zwar glücklichen, aber auch großen Schritt getan Richtung Klassenerhalt.
Nach 11 Spielen ohne Niederlage musste sich der FC Augsburg vor einer Woche dem FC Bayern geschlagen geben. Jetzt wollen die Augsburger eine neue Serie starten. Beim VfL Bochum haben sie heute den ersten Schritt gemacht. Jan Wochner über einen weiteren 2-1 Auswärtssieg durch einen Treffer kurz vor Schluss.
Das war die große Chance zum Befreiungsschlag für Bochum im Abstiegskampf, stattdessen aber der nächste Tiefschlag. In Überzahlspielen kassierte der VfL in der Schlussminute das Gegentor zum 1-2. Augsburg war in Hälfte 1 besser, führte verdient durch das Tor von Essende. Nach dem Seitenwechsel übernahm dann Bochum, drückte und drängte, belohnte sich mit dem überfälligen Ausgleich durch Kapitän Philipp Hofmann und schöpfte nach der roten Karte für Augsburgs Meier noch mehr Hoffnung auf 3 Punkte. Der VfL traf danach aber nur den Pfosten und lief in einen entscheidenden Konter. Kömür sorgte mit seinem Tor zum 2-1 für hochgezogene Mundwinkel beim FCA.
Tja, und Bochums Trainer Dieter Hecking, der war anschließend natürlich frustriert.
Wir haben verloren. Enttäuschung darf da sein. Enttäuschung muss da sein. Wir müssen es wieder gemeinsam verarbeiten. Je nachdem, was Heidenheim jetzt morgen macht, ist es jetzt realistisch, der Dreikampf um den Relegationsplatz. Da haben wir noch 5 Spiele, den zu holen. Und das ist jetzt die neue Aufgabe.
Bochum weiter tief im Tabellenkeller. Die TSG Hoffenheim dagegen holt 3 Punkte für den Klassenerhalt. Die Hoffenheimer besiegten den in dieser Saison so starken FSV Mainz. Florian Winkler über den 2-0 Heimerfolg.
Hoffenheim holt Luft im Abstiegskampf. Die TSG feierte gegen Mainz den ersten Heimsieg seit fast 5 Monaten, vor allem durch eine effiziente erste Halbzeit und André Kramaric. Der Kroate sicherte mit seinem Doppelpack vor der Pause nach 2 blitzsauberen Konzern die 3 Punkte. Mainz fehlte vor knapp 10.000 mitgereisten 05-Fans über weite Strecken offensiv die Durchschlagskraft. Das Fehlen von Top-Torjäger Burkhardt und Mittelfeldleader Amiri machte sich beim FSV deutlich bemerkbar. Mainz bleibt trotz großem Aufwand auch im 4. Spiel in Folge sieglos und muss kommende Woche auch auf Paul Nebel verzichten, der in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte sah. Für die TSG war es der lang ersehnte Dreier nach einer 8-Spiele-Durststrecke.
Kurzer Blick auf die Tabelle. Spitzenreiter FC Bayern liegt aktuell 5 Punkte vor Verfolger Leverkusen. Aber die Bayern spielen ja gerade noch zur Stunde gegen Borussia Dortmund 0-0 zur Pause. Eintracht Frankfurt ist Dritter, RB Leipzig Vierter. Den ersten FC Union finden wir auf dem 13. Platz. Und am Tabellenende liegen abgeschlagen drei Vereine: Heidenheim auf dem 16. Platz, Bochum ist 17., Kiel 18. In der zweiten Liga konnte Hertha BSC die Erfolgsserie zuletzt nicht fortsetzen. Also die letzte Erfolgsserie sozusagen heute nicht fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl hat den vierten Sieg hintereinander verpasst. Die Berliner trennten sich von Darmstadt 1:1. RBB24-Inforadio-Reporter Jakob Rüger hat das Unentschieden gesehen.
Wenn beide Seiten mit dem Unentschieden hadern, dann war es eine gerechte Punkteteilung zwischen Hertha und Darmstadt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Isak Littberg in Führung. Doch Alexander Vukotic erzielte per Eigentor den Ausgleich. Darmstadts Kapitän Clemens Riedel haderte mit der vergebenen Chance eines Auswärtssieges.
Ja, schon enttäuschend, weil wenn man führt, will man das Ding immer nach Hause bringen. Aber ich glaube, kein Vorwurf an Vuko da hinten, der ist schwer zu kriegen. Und dann geht einer leider mal rein, so ein Ball. Aber man muss sagen, wir haben 60, 70 Minuten gut Druck gemacht, haben gute Spielpassagen gehabt.
Doch die Lilien belohnten sich nicht mit dem zweiten Tor. So wurde eine passive Hertha mit dem Ausgleich nach einer Stunde immer stärker. Toni Leistner traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten, sehr zum Ärger von Trainer Stefan Leitl.
Reaktion meiner Mannschaft war top. Diese Intensität, noch eins draufzupacken, war gut. Und dann kannst du so ein Spiel drehen. Und ich glaube schon, dass wir gerade nach dem Ausgleichstreffer näher am 2-1 waren als die Darmstädter. Und das sind positive Dinge, wenngleich natürlich wir gerne heute gewonnen hätten.
Das 1:1 war am Ende ein gerechtes Ergebnis. Es reicht jedoch beiden Teams nicht, um nach diesem 29. Spieltag den Klassenerhalt zu feiern.
Der SSV Ulm hat in der zweiten Liga heute für eine dicke Überraschung gesorgt. Der Tabellenvorletzte besiegte Aufstiegskandidat 1. FC Magdeburg mit 1:0. Außerdem musste sich Hannover 96 Elversberg mit 1:3 geschlagen geben. Der Hamburger SV führt die Tabelle vor Köln und Elversberg an. Hertha liegt auf dem 12. Platz. Am Tabellenende Münster, Ulm und Schlusslicht Regensburg. In der Frauenbundesliga rückt der Abstieg von Turbine Potsdam immer näher. Das abgeschlagene Schlusslicht der Tabelle konnte auch beim drittletzten Karl Zeiss Jena nicht den ersten Saisonsieg feiern. Die Potsdamerinnen kassierten eine knappe Niederlage. Florian Eip hat sie gesehen.
Nach einem Jahr Fußball-Bundesliga muss Turbine Potsdam wieder mit dem Abstieg rechnen. Trotz einer kämpferischen Leistung unterlag das Team von Kurt Russ Karl Zeiss Jena mit 0:1 und bleibt damit mit einem Punkt Tabellenletzter. Allen voran Kapitänin Viktoria Schwalm hat in der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit mit einem Freistoß und einem Schuss ans Außennetz die Führung für Potsdam auf dem Fuß. Für Jena reichte am Ende ein langgeschlagener Freistoß in der 64. Minute. Der rutschte durch die gesamte Turbineabwehr durch. Isabella Jaron köpfte aus Nahdistanz ein. 1660 Zuschauer verfolgten dieses Kellerduell der beiden offensivschwächsten Teams, wobei Jena zuletzt zumindest Punkte einfahren konnte und den Klassenerhalt nun so gut wie sicher hat. Drei Spieltage vor Schluss wird es für Aufsteiger Turbine Potsdam dagegen nun immer unwahrscheinlicher, noch die Klasse zu halten.
Spitzenreiter FC Bayern hat unterdessen das Topspiel beim zweiten Eintracht Frankfurt mit 3:0 gewonnen. Martina Knief über den Auswärtssieg des alten und wahrscheinlich auch neuen deutschen Meisters.
Sehr eindrucksvoll hat Bayern München seine Vormachtstellung in Frankfurt untermauert. Der deutliche Erfolg bei der Eintracht war hochverdient. Lea Schüller und Clara Bühl machten schon nach 29 Minuten alles klar. Bayern spielte dominant, die Eintracht hatte nichts entgegenzusetzen. Zudem vergaben die Frankfurterinnen einige sehr gute Torchancen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Pernille Harder auf 3:0. München ließ sich diesen verdienten Sieg nicht mehr nehmen und hat die erfolgreiche Titelverteidigung in der Frauenfußball-Bundesliga damit so gut wie sicher.
Das Weißbier kann kaltgestellt werden. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen hat sich Deutschland im tschechischen Budweis gegen Norwegen mit 5:2 durchgesetzt. Das erste WM-Spiel hatte das DEB-Team noch verloren mit 2:5 und zwar gegen Schweden. Nächster Gegner am Montag ist Ungarn. In Köln wird an diesem Wochenende in einem Final-Four-Turnier der Pokalsieger im Handball ermittelt. Im ersten Halbfinale hat sich der THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen durchgesetzt. Ganz knapp 32:31 nach Verlängerung. Im zweiten Halbfinale treffen seit 19 Uhr der Tabellenzweite Melsungen und Zweitligist Balingen-Waldstätten aufeinander. Die Füchse Berlin, die waren schon im Achtelfinale gescheitert. Und soweit der Sport für diese Stunde mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10. In Höhe Raststätte Seeberg sind in beiden Richtungen Rehe auf der Fahrbahn. Die A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Frankfurt-Mitte und Frankfurt-West Behinderungen nach einem Unfall. Die B158 Richtung Berlin zwischen der A10 und Ahrensfelde gibt es Stau plus 10 Minuten, die Sie hier mehr einplanen sollten. Der Stadtverkehr Berlin, etwas voller ist es auf dem Stadtring in beiden Richtungen zwischen Funkturm und Dreieck Charlottenburg, rund ums Cottbusser Tor und um den Hermannplatz einschließlich der Hermann- und der Karl-Marx-Straße. In Grünau, die Wassersportallee ist wegen eines Polizeieinsatzes zwischen Adlergestell und Baderseestraße in Richtung Regattastraße gesperrt. Und in Charlottenburg läuft ein Polizeieinsatz. Die Schlossstraße ist zwischen Kaiserdamm und Zillestraße in beiden Richtungen gesperrt. Deswegen ist auch die U-Bahn-Linie 12 unterbrochen, und zwar zwischen Theodor-Heuss-Platz und Deutscher Oper. Es fahren ersatzweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. US-Präsident Trump macht eine Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Das israelische Militär will nach eigenen Angaben seinen Einsatz im Gazastreifen ausweiten. Verteidigungsminister Katz rief die Bevölkerung in dem Palästinensergebiet auf, Kampfzonen zu verlassen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Hunderttausende Menschen wurden bereits vertrieben, seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder hochgefahren hatte. Durch das Vorgehen soll der Druck auf die Hamas und weitere Terrororganisationen erhöht werden, die noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt halten. Seit dem 2. März, also seit fast 6 Wochen, lässt Israel zudem keine Hilfsgüter in das Gebiet. Dadurch verschärft sich dort nach Angaben von Hilfsorganisationen die humanitäre Lage massiv.
Die EU-Finanzminister haben in Warschau darüber beraten, wie die Verteidigungsausgaben gemeinsam gesteuert werden können. Ein Vorschlag ist, eine spezielle Koordinierungsstelle dafür einzurichten. Aus Warschau, Jakob Mayer.
Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Andrzej Domański, bezeichnet die Verteidigung als Europas derzeit drängendste Frage. EU-Wirtschaftskommissar Waldis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Er forderte erhebliche Investitionen in Verteidigungskapazitäten und in die Industrie.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht. Ein Beamter habe daraufhin geschossen. Der mutmaßliche Messerstecher sei verletzt ins Krankenhaus gekommen. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten am Nachmittag Hoffenheim gegen Mainz 2:0, Mönchengladbach gegen Freiburg 1:2, Bochum gegen Augsburg 1:2 und Kiel gegen St. Pauli ebenfalls 1:2. Zurzeit läuft die Partie Bayern München gegen Borussia Dortmund. Es steht 0:0. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht häufig klar oder gering bewölkt bei 9 bis 4 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 17 und in Treuenbrietzen 19 Grad. Morgen erst sonnig, später dann Wolken, die auch einzelne Schauer oder kurze Gewitter mitbringen, bis 24 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
So, was bedeutet denn nun der schwarz-rote Koalitionsvertrag? Attacke oder Handbremse? Die 144 Seiten, die Union und SPD am Mittwoch vorgestellt haben, sollen die Regierungsarbeit der kommenden Jahre regeln. Und wenn man denen zuhört, die das Ganze ausgehandelt haben, dann klingt das natürlich nach, jetzt wird alles anders.
Wir wollen ein Land sein, das es einfach wieder besser macht.
Große Offensive der Staatsmodernisierung, um unseren Staat ja moderner, aber auch digitaler, effizienter, zugewandter zu gestalten.
Ich spreche immer von der Wir haben den Schuss gehört Koalition.
Ja, für CDU-Chef Merz ist natürlich ganz wichtig, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, auch wegen des Handelskriegs, den Donald Trump angezettelt hat. Turboabschreibungen, Steuersenkungen und ein Industriestrompreis sollen das Wachstum ankurbeln. Reicht das? Und apropos Geld, wie generationengerecht sind die schwarz-roten Pläne eigentlich? Gibt es Gegenleistungen für junge Menschen, wenn sie schon für das milliardenschwere Schuldenpaket jahrzehntelang Zinsen zahlen müssen? Darüber spreche ich heute mit den beiden ARD-Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski und Sarah Beham. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi Linda. So, Hand aufs Herz. Der Koalitionsvertrag, 144 Seiten dick. Habt ihr auf Anhieb verstanden, was da drin steht?
Also von mir ein klares Nein, Linda. Ich habe ihn hier ein paar Seiten mal ausgedruckt und ich kann nur so viel sagen, ganz ehrlich. Gut, dass wir hier in dem Podcast sind und nicht im Fernsehen. Also die Nächte werden kürzer, die Augenringe größer. Aber Martin, du schaust ja noch ganz frisch aus.
Vielen Dank. Aber ich habe auch 30 Seiten durchgearbeitet von diesen 144, nämlich Finanzen, Wirtschaft und Klima und Energie. Man muss einfach sagen, das ist von Fachpolitikern ausverhandelt worden, die zum Teil eben ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Themen haben. Und dann geht es dann bei Klima und Energie um Emissionshandel, CCS und CCU, Kraftwerkstrategie. Viele Leute können mit diesen Begriffen schon gar nichts anfangen und schon gar nicht mit den Details. Und das zeigt auch der Koalitionsvertrag. Man hat versucht, diese vielen schwierigen Fragen auch in irgendeiner Weise eine Richtung vorzugeben. Aber vieles ist auch einfach offen geblieben, finde ich. Und das ist jetzt Sache der Politik in den nächsten 3-4 Jahren, das entsprechend dann auch zu füllen.
Also erhärtet sich der Verdacht, Sie haben es auch ein bisschen mit Absicht gemacht, damit man vielleicht auch einiges nicht so richtig versteht?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Also ich würde eher sagen, dass der Vertrag zeigt im Grunde genommen, dass man zum Teil Kompromissformeln brauchte, weil man in einigen Stellen so weit auseinander lag, dass man jetzt Beispiel Heizungsgesetz, da hat die CDU rein verhandelt, das Heizungsgesetz wird abgeschafft und gleichzeitig wird im nächsten Satz klar, es wird auch in Zukunft in irgendeiner Weise ein Heizungsgesetz geben.
Ich finde aber schon auch, dass der Gedanke dahinter ist, schreibst du konkrete Zahlen und Ziele auf, dann wirst du ganz klar dran gemessen. Also so gesehen bei der Ampelregierung, ich erinnere mich an den Koalitionsvertrag, ja, da stand sowas drin wie, wir bauen pro Jahr 400.000 neue Wohnungen. Ja. Oder wir führen eine Kindergrundsicherung ein, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Tja, beides so nicht gekommen.
Mhm. Aber ein paar klare Festlegungen gibt es ja schon. Ich gebe dir vollkommen recht, die Ampelkoalition, die 400.000 Wohnungen, das ist eine Zahl, die man gesetzt hat und man hat sie nicht erfüllt. Und zwar ziemlich krass hat man sie verfehlt. Und letztendlich weiß man jetzt aber auch, es gibt ein paar klare Festlegungen, Stromsteuer wird gesenkt, Mütterrente soll ausgeweitet werden und so weiter. Da steht auch, das wird so gemacht. Und von daher würde ich sagen, kann man dann auch die Koalition zukünftig daran messen, ob sie das erfüllt oder nicht.
Du hast es ja eben schon erwähnt, du hast dir den Wirtschafts- und Finanzteil eher angeguckt. Wie findest du das Ergebnis, Martin?
Das Bemühen ist schon erkennbar, darauf zu reagieren, dass die Wirtschaft einfach seit Jahren jetzt stockt. Wir haben jetzt 2 Jahre Rezession gehabt und für dieses Jahr haben jetzt gerade die Wirtschaftsforschungsinstitute ein Wachstum von 0,1% vorausgesagt. Das ist ja praktisch gar nichts. Die Wirtschaft stagniert. Und man versucht jetzt eben durch einige Maßnahmen, steuerliche Erleichterungen, zum Beispiel Senkung der Stromkosten, zum Beispiel Bürokratieabbau, da wieder Schwung reinzubekommen. Aber ich habe auch den Eindruck, wie viele, ja auch die Wirtschaftsforscher, dass das zwar in die richtige Richtung geht, aber vielleicht ein bisschen wenig ist, um jetzt wirklich die versprochene Wirtschaftswende, davon war ja die Rede von Seiten der Union auch, die dann wirklich jetzt in Gang zu setzen.
Ja, Bemühen ist auch wieder so ein bisschen zögerlich, ne? Also das ist so, eigentlich wollte doch gerade die Union ein anderes Zeichen setzen.
Ja, aber sie regiert eben auch zusammen mit der SPD und da hat man eben teilweise ganz unterschiedliche Sichtweisen, was die Finanzpolitik angeht, was die Steuerpolitik angeht. Also soll man zum Beispiel Steuern erhöhen für Leute, die viel Geld verdienen oder die Union sagt dann lieber eher senken. Das ist auch ein Kompromisspapier schlichtweg. Auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist es ein Kompromisspapier. Und in diesen Kernfragen Wirtschaft und Finanzen sind Union und SPD auch traditionell einfach nicht immer einer Meinung.
Ich bin auch sehr gespannt beim Thema Bürokratieabbau. Dieses Ziel hat sich ja bisher jede Koalition seit 1990 gesteckt.
Wahnsinn.
Mal kurz zusammenrechnen, wie viele Jahre das schon sind. Aber dieses Mal könnte es vielleicht gelingen. Sarah, du hast dir im Vertrag die Themen angesehen, die junge Menschen angehen. Was ist dir da aufgefallen?
Also ich muss ehrlich sagen, Linda, was mich zuerst aufhorchen hat lassen, ne, als da dieser Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, Friedrich Merz im Scheinwerferlicht vorm Mikro, noch bevor er auf die Wirtschaft eingegangen ist, Martin, muss ich dazu sagen, ist er auf die junge Generation eingegangen, hat sie angesprochen und ich saß da, ich so, ah, okay, schau an, hatte parallel den Vertrag schon da und scrolle, ja, Messlatte, Erwartung war also oben. Und in der Tat, also wenn ich hier jetzt nochmal durchblätter, ganz am Anfang steht auch der Satz, Familien stehen im Mittelpunkt. Also Erwartung hoch, scrolle weiter, ne, und sehe noch am Bildschirm von dieser Pressekonferenz Lars Klingbeil auch im Scheinwerferlicht einmal hier über die Stirn drüber gewischt, weil anscheinend ziemlich heiß. Und ich muss gestehen, also mir sind auch ein paar Schweißtropfen runtergeronnen, weil ich eben nicht wirklich auf Anhieb sofort was Konkretes gefunden habe und ja berichten musste. Also meine Bereiche Familie, Jugend vor allem, vieles unkonkret und doch auch ernüchternd. Und ich bin das mal durchgegangen. Und in solchen Koalitionsverträgen, da gibt's ja immer Abstufungen, auch in Begriffen. Wenn da sowas steht wie wir werden, also dann kann man ja schon davon ausgehen, Martin, du nix, ne? Also dass das Prio hat, dass da was kommt. So, wenn ich jetzt hier meinen Bereich durcharbeite, Beispiel BAföG, da steht, wir wollen das modernisieren. Es ist ja doch eine Abschwächung zu wir werden. Also schauen wir mal. Und noch schwächer wird's, wenn ich aufs Wahlalter schaue, das auf 16 Jahre zu senken, das soll geprüft werden. Ja, also mit Vorsicht zu genießen. Und was ich rausgelesen habe, der schwächste Begriff unter anderem beim Thema Elterngeld, da steht, unser Ziel ist eine Digitalisierung beim Elterngeld. Und ich weiß nicht, Martin, Ziel, Linda, Ziel, kommt das eher nicht,
oder? Ich meine, da kommen wir jetzt zu dem berühmten Wort Finanzierungsvorbehalt, weil das wird eine ganz entscheidende Rolle spielen bei dem Werden, Wollen, Prüfen und Zielsetzen.
Ja,
man kann sich ja vieles vornehmen und bestimmte Sachen sollen ja wirklich kommen. Also Mütterrente, Stromsteuer, da steht Werden. Stromsteuer senken jetzt. Und auch einige andere Punkte. Das kostet ja alles Geld. Und dann gibt es andere Sachen, die geprüft werden sollen, die auch Geld kosten. Und derzeit ist es eben so, obwohl man sich ja diesen riesigen Verschuldungsspielraum geschaffen hat, ganz zu Beginn der Sondierungsgespräche, die gigantischen Sondervermögen und für die Bundeswehr wird ja auch wahnsinnig viel Geld bereitstehen. Trotzdem erkennt man schon jetzt, dass an vielen Ecken und Enden wahrscheinlich das Geld nicht reichen wird, weil das Geld über die Sondervermögen soll ja investiert werden, soll auch in die Rüstung auch gehen. Da ist die Frage, die ganzen Sozialsysteme werden immer teurer werden, das kostet alles Geld und man hat zusätzliche Ausgaben geplant. Und dann ist die Frage, kann man all das, was man sich so wünscht, zukünftig finanzieren? Das ist der Finanzierungsvorbehalt und da werden noch ganz interessante Debatten, glaube ich, kommen.
Ja. Aber deswegen, also jetzt nochmal auch aus Sicht einer jungen Generation gesprochen, da werden ja bestimmte Themen und Probleme, Baustellen in die Zukunft verschoben. Eben deswegen bleibt schwammig. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Koalitionsvertrag, ne, dieses Papier hier, schon auch klar macht, ne, die künftige Generation, junge Leute, junge Familien, die sind eben nicht die Zielgruppe der künftigen Regierung. Viele Themen werden da verschoben und ich will schon sagen, das überrascht doch auch. Ich will dran erinnern, nach jeder Wahl ist der Aufschrei groß, die vermeintliche Überraschung, um Gottes Willen, die Jugend, die Welt extremer rechts, links in Zeiten, die polarisiert sind, da hätte man doch erwarten können, dass die Regierung da doch noch mal mehr auf die Bedürfnisse der Jungen eingeht. Du meldest dich, aber ich will noch was sagen, Martin, du auch als Wirtschaftsexperte. Ich habe noch was rausgefunden, einmal den Vertrag hier durch die Suchmaschine gejagt und die Suchbegriffe eingegeben. Deine Begriffe, zum Beispiel Wirtschaft, kommt im Vertrag 173 Mal vor. Und jetzt rat mal, Generationengerechtigkeit, was meint ihr? Wie oft? Hä?
Ich würde sagen unter 10, also im einstelligen Bereich.
Ja, wäre ich jetzt auch leider irgendwie dabei.
Ganze zweimal.
Ja. Oh, wow. Haben wir beide recht gehabt. Ja. Also, kann man auch positiv sehen.
Glückwunsch an euch, aber ja.
Also ich will nur eine Sache, mich überrascht das nicht. Wir haben zwei Parteien, die eigentlich Rentnerparteien sind, oder drei Parteien, Union und SPD, die vorwiegend in allererster Linie von Leuten gewählt werden, die so in meinem Alter sind oder noch älter und eben nicht in deinem Alter, liebe Sarah. Und von daher ist deren Priorität natürlich auch diese Klientel zu bedienen. Ich habe jetzt gerade gelesen, über 45 oder die Hälfte des Landes sind über 45 Jahre alt.
Ja klar,
alt.
Demografischer Wandel, natürlich.
Genau, die Demografie sorgt dafür. Und wir haben eben zwei Parteien, die ganz stark eben sind bei den älteren Jahrgängen und eben nicht bei den jüngeren. Und von daher haben die ganz klar auch im Blick, ja, wir müssen was für die Rentner tun und nicht so sehr unbedingt für die 16- oder 17-Jährigen.
Ja, aber ganz kurz, ne? Politik ist ja jetzt auch nicht wie Fernsehanstalten, wo bestimmte Fernsehsender sind nur noch für ältere Zuschauer da. Also die müssen ja alle im Blick haben. Die machen ja nicht jetzt nur Politik für Ältere. Also nö, irgendwie ist das doch auch fatal, oder?
Das ist fatal, aber schaut euch nochmal die Zusammensetzung auch des neuen Bundestags an. Der wird generell älter, männlicher, weniger Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Da muss man schon auch die Frage, ja, der Repräsentation stellen. Und was für mich auch immer ganz, ja, eindrücklich ist, gerade eben junge Leute, auch junge Familien, die haben nicht die Lobby, die große Lobby, die Wirtschaftsverbände und Vertreter, die da hier Rabatz oder Rambo-Zambo, ja, um es vielleicht auch mit Worten von Friedrich ja, Merz leider zu sagen haben. Deswegen, was machen denn junge Familien? Ja, die gehen da nicht ständig auf die Straße, denn die sind daheim, die passen auf die Kinder auf. Da geht's drum eben auch, ja, Kinderbetreuung, denn das ist eine große Baustelle, wird aber auch im Koalitionsvertrag angesprochen. Also, will hier auch sagen, es gibt gewisse Punkte, es gibt gute Ansätze, so, und die müssen dann aber auch mit Leben gefüllt werden. Man hat aber das Problem zum Beispiel der Kinderbetreuung erkannt. Also Kita-Ausbau, Schulen, Sanieren, Bauen, das alles kommt davor im Vertrag. Ja, bei den Zahlen wird's dann aber wieder unkonkret. Aber das sind jetzt erstmal Versprechen. Wir haben gelernt, keine fixen Zusagen.
Lasst uns mal ein bisschen sortieren. Lasst uns noch mal einmal jetzt erstmal auf die Wirtschaft schauen. Man kann ja vielleicht zu Friedrich Merz sagen, zu seiner Entschuldigung, dass er angetreten ist zu einer Zeit, wo Deutschland in der Rezession steckt und Trump macht gerade Zollchaos und spielt Handelskrieg. Trotzdem hat er jetzt diesen Vertrag aufgesetzt. Und Martin, gibt es da irgendwie schon eine Reaktion aus der Wirtschaft? Vielleicht auch positive. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit draufgehauen auch ein bisschen, aber ja, vielleicht können wir ja auch mal das Positive, vielleicht ist da ja auch was dabei.
Also die Kernaussage, glaube ich, auch der meisten Ökonomen und auch der Wirtschaftsverbände ist, das geht in die richtige Richtung, aber letztendlich müsste da eigentlich mehr kommen. Und ein Grundproblem ist ja in Deutschland, mal abgesehen davon, dass jetzt eben die erwarteten und erhofften Steuersenkungen jetzt nicht in dem Maße kommen, wie sich das die Wirtschaft vor allem mehr erhofft hat, auch was die Unternehmenssteuer angeht und so weiter. Da gibt es ein paar Ansätze, diese sogenannten Turbo-Abschreibungen, also dass Investitionen steuerlich besser geltend gemacht werden können. Das ist ein Vorteil für die Unternehmen. Letztendlich hatte sich die Wirtschaft da mehr steuerliche Impulse erhofft. Ein Grundproblem, das sagen ja die Ökonomen, auch die Wirtschaftsforschungsinstitute haben das nochmal hervorgehoben. Ein Grundproblem in Deutschland ist ja, dass inzwischen die Sozialkosten bei uns über Rentenversicherung, auch die Zuschüsse zu den Krankenversicherungen, dass die halt auch ja immer weiter ansteigen, weil wir eben diese Demografie haben, dass Leute immer älter werden und gerade die Renten fressen ja sozusagen einen großen Teil des Bundeshaushalts auf. Und da kann man sich sozusagen immer weniger Luft verschaffen für andere Dinge, um Gelder zu investieren. Und jetzt hat man gesagt, wir machen jetzt diesen großen Schluck aus der Pulle, wir machen diese 500 Milliarden, um eben Geld zu investieren und hofft darauf, dass da eben auch jetzt die Wirtschaft wieder stärker wächst. Das ist ja die große Hoffnung, um dann auch wieder mehr Spielräume zu haben, um auch Sozialkassen besser finanzieren zu können, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Und das würde dann im Zweifelsfall dann ja auch wieder den Familien zugute kommen, wenn sozusagen die Wirtschaft wieder so floriert, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Und das würde insgesamt die Hoffnung dann auch den Staatsfinanzen zugutekommen, weil die dann ja auch wieder mehr Steuern zahlen am Ende des Tages, wenn die Wirtschaft richtig brummt, etwa über die Mehrwertsteuer auch.
Sarah, gibt es denn aber Stellen im Koalitionsvertrag, wo man sagen kann, hier fließt Geld in die Anliegen junger Menschen?
Ja doch, also so ein bisschen blitzt da dann doch auch wieder hier die Spendierfreude durch. Wir werden sehen, was davon kommt, aber sowas wie Deutschland-Ticket soll bleiben, kommt ja einigen zugute. Vor allem auch in den Städten, wenn ich ans Land denke, dann soll da auch der Führerschein billiger werden. Und im Papier wird vor allem auch, ne, wird die Gruppe Azubis und Studis in den Blick genommen. Da ist die Rede von WG-Garantie, also was die aber genau ist, das werden wir sehen.
Also bezogen auf Wohnungen, dass sich Studenten Wohnungen wieder leisten können, damit sie studieren gehen können überhaupt, ne?
Dass du überhaupt eine Bude bekommst, ja, in größeren Städten, die sind ja Mangelware. Und wie die Regierung da eine Garantie wirklich
jetzt ist die Frage, schreiben
will,
sie werden, wollen, prüfen das, oder Ziel?
Genau, das müssen wir noch prüfen, ob sie das prüfen. Also konkreter werden sie aber, wenn wir jetzt bei den Studis bleiben, eben beim Thema BAföG soll höher werden und auch die Wohnkostenpauschale, also der Zuschuss soll steigen von 380 auf 440. Es ist ein Anfang und auch, was ich rausgelesen habe, ja, auch junge Familien, die sollen mehr auf dem Konto haben, eben Beispiel Elterngeld, das soll ansteigen, auch die Einkommensgrenzen nochmal angepasst werden, sodass mehr Familien davon profitieren. Alles in allem finde ich teure Vorhaben. Und da ist für mich noch die große Frage, wie das gegenfinanziert werden soll und wer das letztlich wirklich dann alles trägt und schultert.
Also ich glaube, da kann man ja ganz klar auch ergänzen, es gibt zwar dann Vorteile für die jüngere Generation, gleichzeitig können sie auch zusätzliche Belastungen erwarten. Also wenn man jetzt ganz viele Schulden macht, heißt das zukünftig Zinszahlungen im Bundeshaushalt. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber letztendlich wird der Kuchen, den der Bund hat, um Geld zu verteilen, durch diese Zinszahlungen ja immer kleiner, je mehr Schulden man hat. Das ist ganz banal.
Und es gibt noch ein anderes Problem, was Paul anspricht. Wir haben uns mal wieder auf der Straße umgehört und Paul macht sich über das Thema hier Sorgen.
Moin, mein Name ist Paul Scherer. Ich lebe in Kirchberg, im Hunsrück. Und mich interessiert, wie meine Rente quasi gesichert ist, wenn wir jetzt Schulden machen und die Wirtschaft in Deutschland eher zum Stagnieren als zum Wachsen kommt.
Also das ist natürlich dann auch absolut gerechtfertigt. Von daher die Frage, wie generationsgerecht findest du das Papier, Sarah?
Jetzt fragst du eine 31-Jährige. Wir haben ja alle hier
unterschiedliches Alter. Unser Alter verglichen Alter. Schon. Ich sag jetzt meins nicht.
Ich meins auch nicht.
Aber ich kann nur sagen, wirklich, ich war auch vor der Wahl im Wahlkampf hier unterwegs. Und was Paul angesprochen hat, das ist mir immer und immer wieder begegnet in Kreuzberg. Ich erinnere mich auch an einen jungen Mann. Der hat sein Handy rausgezogen. Ich habe ihn gefragt, was beschäftigt dich denn, ne? Was ist dir wichtig? Der zieht sein Handy raus aus der Hosentasche und sagt, naja, schauen Sie mal, mir geht das Thema Rente auch nicht mehr aus dem Kopf und ich lese mich gerade ein in Aktienfonds und so weiter, bin aber Azubi, ja, viel Geld, um da wirklich jetzt privat vorzusorgen, bleibt mir nicht. Deswegen Rente, großes Thema und deswegen nochmal reingezoomt, reingeschaut in das Papier, in den Koalitionsvertrag. Das sind ja vor allem Rentenversprechen für die ältere Generation drin. Das Rentenniveau bleibt erstmal für die nächsten Jahre stabil. Die große Frage bleibt offen, was ist denn danach? Also eine wirklich langfristige Rentenreform, die wird nicht angepackt.
Dafür gibt es jetzt die Kommission, die da eingesetzt werden soll, die das Ganze prüfen soll. Aber da hast vollkommen recht. Union und SPD sind vor allem Parteien, die auf die Älteren schauen. Der SPD war es insbesondere wichtig, dieses Rentenniveau erst einmal stabil zu halten. Das heißt eben aber auch höhere Beiträge für die eben arbeiten gehen. Und das sind dann eben dann die Jüngeren im Grunde genommen. Und ab 2031 ist, ja, das wird dann irgendwann mal, jetzt muss man sich dann verständigen und einem wirklich ein Konzept vorlegen, das dann hält.
Ja, und es gibt ja noch ein Thema, was gefühlt ja auch gar nicht mehr aufkam. Das ist das Thema Klima. Und da hat Sabina tatsächlich auch eine Frage zu.
Ich heiße Alina, bin 26 Jahre alt und mich beschäftigt das Thema Klimawandel. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade in der Politik nicht wirklich berücksichtigt wird. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass man dann irgendwann selbst Kinder hat. Was wird mit denen? Was könnte die Politik jetzt noch für das Klima tun?
Also steht da irgendwo eigentlich was drin im Koalitionsvertrag zum Thema Klima?
Ja, da steht schon einiges drin. Das sind alleine Klima und Energie, fast 10 Seiten. Ich würde davon ausgehen, dass diese Koalition das den Bereich Klima nicht als gleiche Priorität haben wird wie die bisherige Ampelregierung, vor allem Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Aber man muss auch jetzt keine 180 Grad Kehrtwende oder keinen Rückschritt um 180 Grad oder dass man da die Vollbremsung einlegt, erwarten. Man wird im Wesentlichen da weitermachen, Ausbau der Erneuerbaren, vor allem Umstieg der Industrie, dass die eben klimafreundlicher produziert. Das wird man mit Sicherheit weitergehen, auch viel Geld da reinstecken. Die Energiewende kostet ja wahnsinnige Summen. Der Netzausbau steht an. Da muss noch ganz viel gemacht werden. Das ist im dreistelligen Milliardenbereich, was da an Kosten auf den Staat zukommt oder auf die Leute zukommt letztendlich. Und da ist die Frage jetzt, und das, glaube ich, ist der Unterschied. Man wird mehr darauf achten, was ist bezahlbar, wie viel Belastungen sind kurzfristig überhaupt vertretbar, auch für einzelne Haushalte, Stichwort Heizungsgesetz. Und da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was abschwächen. Aber man wird trotzdem den Pfad weitergehen. Ziel ist ja Klimaneutralität 2045. Dazu bekennt man sich. Ob man es erreicht, kann man nicht vorhersagen. Aber man ist ja auf dem Weg, auf jeden Fall seit vielen Jahren, den Treibhausgasausstoß deutlich zu reduzieren in Deutschland.
Wobei man nicht vergessen darf. Also du hast gesagt, ne, bekannte Wege werden jetzt auch weitergegangen, auch angestoßen durch die Ampelregierung. Aber allein, was die Ampelregierung ja geplant hat, das hätte nicht gereicht, um 2045 klimaneutral zu werden. Deswegen, ich sehe im Koalitionsvertrag doch auch Abschwächungen beim Thema Klima. Wenn wir nochmal, ne, wie anfangs beim Wording, bei den Begriffen sind, dann steht da drin das Ziel der Klimaneutralität. Was es heißt, haben wir hier jetzt auch ausbuchstabiert. Und es gibt diverse Studien auch vom Bundesumweltamt. Der eingeschlagene Weg reicht nicht. Und das sind auch widersprüchliche Dinge drin. Einerseits will man das Ziel erreichen. Andererseits sowas wie die Pendlerpauschale bedeutet natürlich auch, der Verkehr auf der Straße wird weitergeführt. Und weil die Frage war, was kann denn die Politik tun? Ich habe nochmal reingeschaut ins Papier und es wäre ja denkbar, ne, das als Querschnittsthema über alle anderen Ministerien hindurch mitzudenken. Das Thema Klima konkret wird als Querschnittsthema übrigens eins, und zwar Seniorenpolitik und die Senioren überall mitdenken. Warum kann ich das nicht auch bei der Jugend und beim Klima machen, das auf allen Themen, auf allen Ebenen, Ministerien und in allen Häusern mitzudenken, das kostet kein Geld. Aber Überzeugung und politischen Willen, und den sehe ich Stand jetzt so noch nicht.
Wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Überblick geben konnten, was da jetzt alles so ansatzweise drin steht. Falls ihr Fragen dazu habt, dann immer wieder gerne her damit. Schreibt uns entweder an berlincode@ard.de eine Mail oder eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Ich hoffe, dass wir euch einen Überblick geben konnten, was da jetzt drin steht im Koalitionsvertrag, und deswegen schon mal ganz großen Dank an Sarah Beham und Martin Polanski. Schön, dass ihr heute da wart.
Hat Spaß gemacht.
Danke dir, Linda.
Das war die Kurzversion von Berlin Code. Die lange Fassung, die gibt es in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10. In Höhe der Raststätte Seeberg sind in beiden Richtungen Rehe auf der Fahrbahn. Die A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Frankfurt-Mitte und Frankfurt-West Behinderungen nach einem Unfall. Zum Stadtverkehr Berlin-Prenzlauer Berg im Kreuzungsbereich Schönhauser Allee, Bornholmer und Wispier Straße gibt es zahlreiche Einschränkungen. Dort wird bis Anfang August an den Gleisen gearbeitet. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei. Darüber hinaus können Sie nicht nach links abbiegen. In Charlottenburg läuft ein Polizeieinsatz. Die Schlossstraße ist zwischen Kaiserdamm und Zillestraße in beiden Richtungen gesperrt. Deswegen ist auch die U-Bahn-Linie 12 unterbrochen, und zwar zwischen Theodor-Heuss-Platz und Deutscher Oper. Es fahren ersatzweise Busse. Und noch Aktuelles zur S-Bahn. Auf der S3 müssen Sie wegen einer Signalstörung mit Verspätungen rechnen. Zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof fahren die S-Bahnen nur im 20-Minuten-Takt. Das war's. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Billiges Plastikspielzeug kommt häufig aus China. Doch durch die Zollpolitik von US-Präsident Trump gerät der Nachschub ins Stocken. Die Folgen für die Lieferketten werden immer deutlicher. Auf dem US-Markt können chinesische Hersteller kaum noch von ihren günstigen Produktionsbedingungen profitieren. Die Zusatzzölle haben ihre Waren so teuer gemacht, dass das Amerika-Geschäft einbricht.
Auch er ist ein Opfer des Handelskonflikts. Spielzeugdinosaurier made in China haben ein Problem in den USA. Die hohen Zusatzzölle machen sie teuer. In Südchina wird viel für den Onlinehandel produziert. Hier Bilder aus besseren Tagen. Für chinesische Händler, die auf Online-Plattformen in den USA verkaufen, lohnt sich das Geschäft kaum noch, so ein Handelsverband. Viele unserer Mitglieder haben ihre Produzenten gebeten, die Produktion zu stoppen. Wenn sie vorher Stückzahlen von 10 Millionen pro Monat exportiert haben, sind es jetzt vielleicht noch 1 Million. Das Übrige wird entweder nicht hergestellt oder ins Lagerhaus gebracht. Auch lassen sie Fabriken vorübergehend schließen. 145% Zölle verlangt die US-Seite inzwischen. China zog mit 125% nach, will es nun aber dabei belassen, heißt es im Staatsfernsehen. Da US-Importe bei dem jetzigen Zollniveau auf dem chinesischen Markt sowieso keine Chance haben, wird China bei weiteren Zollsteigerungen der USA nicht mehr entsprechend nachlegen. In China werden die Tesla-Modelle, die in den USA hergestellt werden, bereits nicht mehr verkauft. Offenbar sind sie zu teuer. Eine weitere Sache scheint die USA zu schmerzen. Elektronik wie Computer und Smartphones, die in die USA eingeführt werden, hieß es heute aus Washington, sollen von Zöllen ausgenommen werden. Vieles davon kommt aus China.
Wir haben im Bereich der Lieferketten eine ganz starke Position Chinas generell bei elektronischen Bauteilen. Ja, da denken wir jetzt bei Leiterplatten und dergleichen. Ja, aber selbst in Bereichen der Luftfahrt hat China Spezialtextilien, die in der Raumfahrt genutzt werden.